Einen schönen guten Morgen wünsche auch ich. Bevor ich mit dem Bibeltext und so weiter anfange, möchte ich auch noch einmal meinen Dank aussprechen an alle Leute, die geholfen haben. Vor einer Woche und einem Tag sind wir umgezogen und im Vorfeld wurde so viel gemacht in der Wohnung. Herzlichen Dank an alle. Ich weiß gar nicht, wer alles mitgeholfen hat, wer mitgemacht hat, aber die Wohnung ist echt toll geworden und da bedanke ich mich bei euch. Bei allen, die mitgeholfen haben, bei allen, die auch gebetet haben für uns und für diese Zeit. Es war echt toll. Es ist noch nicht fertig. Wir haben noch einige Kisten, die rumstehen, die noch ausgepackt werden müssen. Aber es ist schon einigermaßen wohnlich. Und seit Dienstag sind wir auch laut Meldeamt Rostaler und leben uns jetzt langsam hier ein. Herzlichen Dank. Wir wissen, wo die Eisdiele ist. Das ist das Wichtigste. Und auch die Pizzeria haben wir auch schon ausprobiert und daher diese Punkte haben wir schon kennengelernt hier in Rostal. Ja, ihr werdet sicherlich schnell merken, dass ich ein großer Fan bin von Jesus sowieso, aber Jesus erzählt so tolle Geschichten. Und deswegen werde ich euch immer wieder sicherlich Predigten bringen, wo ich irgendwelche Geschichten, die Jesus erzählt, Gleichnisse weitergeben möchte, weil ich davon einfach begeistert bin, wie Jesus Geschichten erzählt. Er macht es auf einer ganz besonderen Art, die auch ganz anders ist, als man es gewohnt ist. Ich lese zurzeit einen Roman über Schifffahrt und so weiter und bei diesen Romanen, da geht es immer darum, da wird bei einer Person ganz genau beschrieben, was für Gefühle er hat, was er gerade so denkt, was in seinem Kopf vorgeht und wenn er etwas tut, wird es auch noch dargestellt, wie es denn in seinem Kopf, was er für Gedanken hat. Und wenn wir uns die Geschichten, die Gleichnisse von Jesus anschauen, da fehlt das komplett. Bei den Geschichten, die Jesus erzählt, die sind geradlinig und da werden nie Gedanken dargestellt. Was denkt diese Person gerade? Was fühlt sie? Also, es sind ganz einfache, geradlinige Geschichten, die er erzählt. Und das heute geht es um eine Geschichte, die er erzählt bei einem Abendessen oder Mittagessen, bei einem Festmahl. Und die Predigt habe ich genannt, die Sünderin in Simons Haus. Und ich möchte anfangen, indem ich euch einfach die Geschichte erzählt. Es gibt eine Geschichte drumherum und mitten in dieser Geschichte erzählt Jesus ein ganz kurzes Gleichnis, das ich sehr besonders finde und das möchte ich heute mit euch teilen. Die Geschichte steht in Lukas 7, Verse 36 bis 50. Da steht: Einer der Pharisäer lud Jesus zum Essen in sein Haus ein. Jesus nahm die Einladung an und setzte sich zu Tisch. Eine Frau aus dem Ort, die für ihren unmoralischen Lebenswandel und als Sünderin bekannt war, erfuhr, dass er da war und brachte ein Gefäß mit kostbarem Salböl. Sie kniete vor Jesus nieder und weinte. Ihre Tränen fielen auf seine Füße und sie trocknete sie mit ihren Haaren. Dann küsste sie ihm wieder und wieder die Füße und salbte sie mit dem Öl. Als der Gastgeber Simon das sah, was vorging und wer die Frau war, nämlich eine Sünderin, sagte er sich, das beweist, dass Jesus kein Prophet ist. Wäre er wirklich von Gott gesandt, dann würde er wissen, was für eine Frau ihn da berührt. Eine Sünderin. Jesus wusste, was er dachte und sagte zu dem Pharisäer, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Ja, Rabbi, nickte Simon, sprich nur. Darauf erzählte Jesus, ein Mann lieh zwei Leuten Geld, dem einen 500 Denare und dem anderen 50. Als keiner der beiden ihm das Geld zurückzahlen konnte, erließ er ihnen ihre Schulden. Wer von den beiden liebte ihn danach wohl mehr? Simon antwortete, ich nehme an, derjenige, dem er die größere Schuld erließ. Das stimmt, sagte Jesus. Und dann wandte er sich zu der Frau und sagte zu Simon, schau dir diese Frau an, die da kniet. Als ich dein Haus betrat, hast du mir kein Wasser angeboten, um mir den Staub von den Füßen zu waschen. Sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben und sie hat mir unaufhörlich die Füße geküsst, seit ich hereingekommen bin. Du hast es versäumt, mir Gastfreundschaft zu erweisen und mir den Kopf mit Olivenöl zu salben. Sie hat meine Füße mit kostbarem Öl gesalbt. Ich sage dir, ihre Sünden, und es sind viele, sind ihr vergeben. Deshalb hat sie mir viel Liebe erwiesen. Ein Mensch jedoch, dem nur wenig vergeben wurde, zeigt nur wenig Liebe. Dann sagte Jesus zu der Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Lass uns mal diese Geschichte anschauen. Jesus ist bei einem Pharisäer namens Simon zum Essen eingeladen. Und in der orientalischen Gesellschaft, und die Juden gehören zur orientalischen Gesellschaft, ist Essen, eine Einladung zum Essen, eine ganz wichtige Sache. Das gehört, wenn man jemanden einlädt, um bei sich zu essen, dann lässt man ihn in sein privates Leben hinein. Man kann ihn besser kennenlernen. Man kann etwas von ihm erfahren, das man eben auf der Straße nicht erfahren kann. Es ist was Besonderes, wenn jemand zum Essen eingeladen wurde. In der damaligen Zeit, weil es sehr warm war auch, heute ist es dort auch sehr warm in der heutigen Zeit, war diese großen Festmahlzeiten, denn das Wort, das hier gebraucht wird, aus dem Griechischen, das bedeutet nicht Essen, sondern festliches Essen. Also so ein Festmahl, das wurde meistens nicht in den kleinen Lehmhütten gehalten, die Leute damals bewohnt haben, sondern die haben vor ihrem Haus im Schatten oder unter einem Baum, haben sie eben sich so irgendwie, so ähnlich wie bei diesem Bild, aufgebaut, so ein Essensplatz, man hat sich zu Tisch gelegt. Die machen es eigentlich falsch rum, weil ich habe gelesen, die legen sich auf die linke Seite mit dem linken Arm und essen mit dem rechten. Und in der Mitte ist dann so ein Essplatz, wo die dann ihr Essen immer geholt haben. Und so lagen sie dann halt zu Tisch und so ein Essen war eine halb öffentliche Angelegenheit, weil man es ja vor dem Haus oder wenn man dann so einen Garten hatte gemacht hat, dann konnten die sehen. Und dann sieht man, wer mit einem isst. Also wenn man so ein Grillfest macht, dann schaut man genau hin, wer beim Prediger noch auf der Terrasse ist und wer da auch mit dabei ist. Da schaut man, welche Leute hat er dann so im Umfeld. Passt das eigentlich zu dem Bild, das wir haben? Und so sucht man sich Leute aus, die auch zu gleich und gleich gesellt sich gern. Man sucht sich jemand aus, der zu einem passt. Und dass dieser Simon, dieser Pharisäer, Jesus einlädt, das ist eigentlich eine ganz tolle Sache für Jesus. Das zeigt auch, dass er Jesus anerkennt. Er nennt ihn auch Rabbi. Also er kennt ihn irgendwie als Autorität an. Und mehr noch, dieser Simon, den finde ich interessant, der stellt sich vor, es könnte sein, dass dieser Jesus eine Art Prophet ist. Und er lädt ihn ein zum Essen, um ihn zu prüfen, mit ihm zu reden. Später ist er enttäuscht, weil seiner Meinung nach Jesus doch kein Prophet ist. Aber er stellt sich vor, dass es sein könnte. Und das ist eigentlich eine positive Sache. Und wir sind eigentlich gut darin beraten, diesen Simon nicht als irgendwie einen bösen Pharisäer einzustufen, sondern als einen offenen Mensch, der interessiert ist an diesen Mann, an diesen Rabbi, der irgendwelche komischen Sachen predigt, die wir noch nie gehört haben. Also dieser Gastgeber, der lädt Jesus ein und sie sind da beim Essen. Zu Jesus kann man auch sagen, Jesus hat sich immer gern einladen lassen zum Essen. Das ist interessant. Die besten Gespräche, die man in der Bibel findet, die führt Jesus bei irgendwelchen Feiern, bei irgendwelchen Essen. Er lädt sich oft ein bei den Leuten, lässt sich versorgen. Und das ist eine ganz tolle Sache, weil er hat damals schon gemerkt, was wir heute auch immer wieder wissen, beim Essen unterhält sich's am besten irgendwie. Ich habe auch irgendwie die Meinung, beim Essen, wenn man miteinander sitzt, und deswegen freue ich mich, dass wir heute nach dem Gottesdienst ein Essen miteinander haben, da unterhält sich's am besten. Und wenn man gerade nichts zu sagen hat oder nicht weiß, was man sagt, dann schiebt man was in den Mund und dann hat man eine gute Ausrede, dass man jetzt gerade nichts sagt, kann man sich genau Gedanken machen und dann geht's weiter. Und Jesus hat das in Perfektion damals schon gemacht. Er hat gern sich einladen lassen zu diesem Essen beim Simon. Er wollte diesen Simon gewinnen für sich. Und er macht sich große Mühe, um diesen Simon zu gewinnen. Aber während diesem Essen kommt ein unverhoffter Besuch. Im Text steht, und siehe, es kam eine Frau. Also etwas Ungewöhnliches passiert. Die Frau kam von der Straße rein Und sie wird uns nicht näher vorgestellt, kein Name, nicht was sie macht. Oder eines nur wird mitgeteilt, sie war eine ortsbekannte Sünderin. Und jetzt möchte ich ein kleines Zwischenpart einschieben. Was bedeutet eigentlich dieses Wort Sünder oder das Gegenstück Gerechter in der damaligen Zeit? Wir sind oft verleitet, wenn wir diesen Begriff Sünder hören, dass wir etwas anders da rein interpretieren. Sünder bedeutet für uns oder für mich heutzutage, es ist jemand, der sich falsch verhält gegenüber dem, was in der Bibel steht. Das ist ein Sünder, der nicht das tut, was Gottes Wille ist. Aber in der damaligen Zeit hat Sünde nicht unbedingt was mit dem Verhalten zu tun, denn die Gerechten, die haben auch immer wieder gesündigt. Sünder hat eher was mit einer gesellschaftlichen Stellung zu tun, mit Berufswahl. Es gibt manche Berufe, die, weil sie gegen das verstößen, was in der Tora steht, automatisch Sünderberufe sind. Und da haben wir vielleicht Unrecht, wenn wir dann nur manche Dinge reinschieben, die wir als verpönt sehen. Machen wir mal ein Beispiel. Was meint ihr, wäre denn ein Beruf im damaligen Judentum, das ein Sünderberuf, was wäre das? Ein Zöllner wäre zum Beispiel ein Beruf, der, warum? Weil die kompaktiert haben mit den Römern, mit der Besatzungsmacht. Was wäre noch für ein Beruf, der ein Sünderberuf? Ja, das wäre sicherlich ein Sünderberuf. Allerdings glaube ich, in Judäa gab es kaum Schweinehirten, weil die haben das ja nicht gegessen, das Schwein. Aber es gibt auch noch krassere Beispiele. Ein krasses Beispiel, was zum Beispiel ein Sünderberuf ist, ist ein Metzger. Ein notwendiger Beruf muss es geben, aber dadurch, dass ein Sünderberuf oder ein Gerber, der mit Häuten gearbeitet hat, ein Arzt war ein Sünderberuf, weil er mit kranken Menschen zu tun hatte. Das war ein Beruf, ein Sünderberuf. Und natürlich auch Prostituierte oder egal welcher Beruf, der mit den Römern kompaktiert hat. Also wenn du eine Magd im Haus eines Römers warst, das war ein Sünderberuf. Das hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass diese Menschen dauernd gesündigt haben, sondern das hat eine gesellschaftliche Stellung. Und das Gegenstück dafür waren die Gerechten. Diejenigen, die Berufe haben, die edel waren mit der Tora im Einklang waren. Das waren die gerechten Berufe. Die Pharisäer haben natürlich geschaut, dass sie so gerechte Berufe hatten. Fischer, auch eigentlich ein sündiger Beruf, Fischer, weil die eben auch mit Tierleichen zu tun hatten. Und so war das, die gesellschaftlichen Klassen auseinanderzuhalten. Ein Gerechter, wenn er mit einem Sünder zu tun hat, dann wird er selber zum Sünder. Wenn wir uns in den Kopf rufen, wie viele Gesetze es damals gab. Ne? Also wenn man eine Leiche berührt hat, dann war man 7 Tage unrein und musste was weiß ich was für Rituale machen, im Tempel irgendwelche Tieropfer machen, um dann wieder gereinigt zu sein. Also hat man versucht, sich von dieser Sünderklasse, die notwendig war, man braucht ja einen Metzger, sonst kommt man nicht ans Fleisch, aber man hat versucht, Abstand zu halten und nur den notwendigen Kontakt zu haben. Und diese Frau, die war bekannt als Sünderin. Ursprünglich, also in den Bibelkommentaren in einigen und in meinem Kopf, als ich diesen Text bearbeitet habe, war das eine Prostituierte. Aber das steht gar nicht da. Es steht nur, dass sie eine Sünderin war. Es könnte auch die Frau vom Metzger gewesen sein. Aber wir wissen es nicht genau. Sie war jedenfalls eine Frau, die in dieser Klasse der Sünderin war. Und Pharisäer, der Simon und Jesus, deshalb hat er ihn eingeladen, die waren in der Klasse der Gerechten. Und diese Frau, ortsbekannte Sünderin, die kommt in dieses Haus. Und dann tut sie ein paar Dinge, die sehr ungewöhnlich sind. Erstens, sie kniet sich vor Jesus nieder. Und wenn wir wissen, was für eine macho-mäßige Gesellschaft es damals war. Die Frauen, die haben bei so einem Essen nichts zu suchen gehabt. Höchstens haben sie das Essen bringen dürfen. Aber sich da zu dem Mann niederlassen und an seinen Füßen rumfummeln, das ist irgendwie eine komische Sache. Und dann kommt noch was dazu. Sie weint. Irgendwie ist sie berührt. Wahrscheinlich hat sie gehört, was Jesus irgendwann mal gesagt hat, und es hat ihr Herz berührt und das möchte sie auch zeigen. Und sie ist so in sich versunken, in dieser Hingabe zu Jesus, dass sie seine Füße küsst. Das mit dem Füßeküssen ist auch so eine Sache. Wenn man sich orientalische Gesellschaften vorstellt, die Juden oder auch die Moslems, wie die mit Küssen umgehen, das ist eine ganz sensible Sache. Man küsst nicht einfach irgendjemanden. Und erst recht nicht kommt eine fremde Frau und küsst einem Mann die Füße. Es gab nur zwei Möglichkeiten oder zwei Situationen, wo man Menschen die Füße geküsst hat. Einmal, Sklaven mussten ihren Herrn, wenn die Herren fies waren, weil normalerweise haben die sowas nicht verlangt, mussten die ihnen die Füße küssen. Oder was eher ab und zu mal passierte, ist, wenn jemand einem anderen das Leben gerettet hat, dann hat man ihm die Füße geküsst. In jedem Fall küsst die Frau die Füße von Jesus und gibt dadurch zu erkennen, dass sie ihm viel verdankt. Wir kennen ihre Geschichte nicht, aber sie verdankt ihm viel und es ist ihr wichtig, es zu zeigen. Und dann tut sie noch was ganz, ganz Schlimmes. Sie trocknet seine Füße mit den Haaren ab. Als ich das gelesen habe und vorbereitet habe, ich mich gedacht, Mensch, mit Haaren lässt sich eigentlich nicht so gut abtrocknen. Aber noch schlimmer ist, wenn man genau überlegt, wieder orientalische Gesellschaft, wie gehen die mit Haaren um? Moslems, aber auch Juden, wie gehen die damit um? Frauen haben ihre Haare zu verdecken, aus einem ganz bestimmten Grund. Haare sind in dem Verständnis der orientalischen Gesellschaft erotisch. Und wenn eine Frau ihre Haare zeigt, dann heißt es, sie möchte noch heiraten. Deswegen haben die Jungfrauen, die durften noch ihre Haare offen tragen. Sobald die verheiratet waren, mussten sie die verdecken, weil sie keinen Mann mehr brauchen, weil sie schon einen haben. Aber wenn hier eine Frau ihre Haare öffnet und mit den Haaren noch an den Füßen von Jesus rummacht, das ist aus der Sicht von dem Simon, das ist fast pervers, was die da tut. Das ist absolut ungewöhnlich, sowas macht man einfach nicht. Das gehört sich nicht. Und dann kommt es zu einem Selbstgespräch von Simon, ein einziger Satz, und ich finde, Selbstgespräche sind was ganz Besonderes, weil in einem Selbstgespräch gibt es keine Lügen. Man macht sich selbst nichts vor, man ist ehrlich in den Gedanken. Und Simon, der hat hier ein Selbstgespräch, er spricht mit sich selber und überlegt, da steht, das beweist, dass Jesus kein Prophet ist. Wäre er wirklich von Gott gesandt und wüsste er, was für eine Frau ihn da berührt, dann würde er es nicht zulassen. Simon macht aus dieser Situation einen Test. Er geht davon aus, Jesus hat genau das gleiche Bild von Sünder und Gerechten wie er selbst. Und dass Jesus diese Frau das tun lässt, das zeigt, dass Jesus kein Prophet ist, weil er nicht merkt, dass die Frau eine Sünderin ist. Er weiß es einfach nicht. Er denkt, das ist in Ordnung, er lässt es zu. Simon ist der Meinung, wenn Jesus wüsste, dass das eine Sünderin ist, dann würde er es natürlich nicht zulassen. Dass Jesus es genau weiß, wer diese Frau ist und es trotzdem zulässt, auf diesen Gedanken kommt der Simon gar nicht. Diesen Gedanken, der liegt ihm so fern wie Europa für ihn. Also er hat keine Ahnung davon. Er versteht es nicht. Und er denkt, Mensch, Jesus, er ist enttäuscht. Das kann kein Prophet sein, wenn er sowas zulässt. Und dann erzählt Jesus dieses Gleichnis. Und das finde ich so wundervoll. Nur zwei Sätze eigentlich. Und die eingetretene Situation ist so verfahren. Wie kann Jesus beide gewinnen? Die Frau und den Simon. Weil Jesus ist für alle Menschen gekommen. Er möchte beide gewinnen. Er möchte beide zu sich holen. Er möchte beide, dass beide verstehen. Also erzählt er ein Gleichnis und versucht, hier diesen Simon zu gewinnen. Er versucht, ihm was zu erklären, was dieser Simon anscheinend nicht verstanden hatte. Und in diesem Gleichnis kommen zwei Personen vor. Und es ist absolut deutlich. Und ich habe es ja schon gesagt, öffentliches Essen. Viele Leute hören zu und viele Leute wissen, worum es geht. Zwei Personen werden genannt in dem Gleichnis. Und der Schluss ist nahe, einer soll die Sünderin, die Frau, darstellen und der andere soll dem Simon darstellen. Dieses Gleichnis ist irgendwie ein Ausdruck der Hoffnung, die Jesus hat, beide zu gewinnen. Das Gleichnis ist interessant. Das Gleichnis spielt in der Finanzwelt und tatsächlich spielt das Gleichnis bei einem Sünderberuf, einem Geldverleiher. Das war damals verboten in der Tora, war es verboten, Zinsen zu erheben. Wenn man Geld ausgeliehen hat, dann nur ohne Zinsen. Mit Zinsen ist das Wucher, war nicht erlaubt. Das haben die Römer gemacht, das haben die Griechen gemacht, das haben die Perser gemacht, aber Juden nicht, theoretisch. Natürlich haben sie es trotzdem gemacht. Es gab in jeder Stadt, gab es irgendwie einen Geldverleiher, in irgendeiner Gasse hinten. Alle wussten, wo das war, aber keiner ist da offiziell hingegangen. Und wenn man in die Gasse reinging, hat man sich umgeschaut, ob da noch jemand ist, bevor man da reingegangen ist in diese Gasse. Und hier ist die Rede von zwei Personen, die bei diesem Geldverleiher sich Geld geholt haben. Der eine 50 Denare, der andere 500. Ich habe mal eine Umrechnung gesehen, also ungefähr der eine 5.000 Euro, der andere 50.000 Euro. Eine Menge Geld. Und dann passiert etwas Interessantes. Der Geldverleiher, das ist ja sein Beruf, er muss ja davon leben. Und dann kommen beide Schuldner vor ihn, der eine schuldet 50, der andere 500 und keiner kann bezahlen. Und der Geldverleiher macht was Atypisches, was nicht zu seinem Beruf passt. Er vergibt beiden. Und der Grund, weil sie nicht zahlen konnte, vergibt er ihnen. Also wenn die Bank so mit mir umgehen würde, muss ich noch ausprobieren, ob das hier in Rostal so funktioniert. Arbeitet jemand bei der Bank? Vielleicht könnten wir mal probieren, ob das so geht. Schade. Dieser Geldverleiher, der verleiht Geld und weil sie nicht zahlen können, vergibt er ihnen. Und dann stellt Jesus die Frage, wer ist wohl dankbarer? Im Grunde macht Jesus hier einen Vergleich. Er vergleicht die Situation von Simon und der Frau und diesen zwei Schuldnern im Gleichnis. Er holt Simon bei seinem Denken ab. Simon denkt nämlich, ich bin viel besser als diese Frau. Ich bin ein Gerechter, sie ist eine Sünderin. Vielleicht sündige ich ab und zu, aber viel, viel weniger als sie. Ich achte auf Gottes Wort, ich liebe Gott. Ich gehe jeden Sonntag oder jeden Samstag, jeden Sabbat gehe ich in die Synagoge und höre mir an, was der Rabbi zu sagen hat. Ich kenne die Tora auswendig. Ich bin ein Pharisäer. Ich bin auf jeden Fall besser als sie. Und das Interessante ist, Jesus holt ihn bei diesem Denken ab und sagt, ja, du bist besser als sie. Du hast viel weniger Schuld als sie. Du hast vielleicht nur 50 Schuld. Sie hat viel mehr, viel, viel mehr. Viel schlimmer dran als du. Da holt er Jesus den Simon bei seinem Denken ab. Ja, es gibt einen Unterschied zwischen euch. Aber dann geht Jesus einen Schritt weiter und sagt, aber weder du noch sie können ihre Schuld bezahlen. Auch wenn es bei dir ein bisschen weniger ist als bei ihr, du kannst es auch nicht bezahlen. Letztendlich macht Jesus durch diesen Vergleich, sagt er, am Ende seid ihr beide unfähig zu zahlen. Am Ende brauchen beide die Barmherzigkeit von diesem Geldverleiher. Ohne diese Barmherzigkeit müssen beide in den Schuldturm. Egal ob viel oder wenig Schuld. Und das versucht Jesus diesem Simon zu sagen, indem er ihm sagt, ja, dein Leben, dass du ein gerechtes Leben führst, das sehe ich und erkenne ich an. Es ist toll, dass du das machst. Es ist gut, dass du versuchst, nach Gottes Willen zu leben. Aber es reicht trotzdem nicht. Es reicht nicht. Es reicht nicht, wie es bei der Frau nicht reicht, und es reicht auch bei dir nicht. Jesus versucht, diesen Simon zu gewinnen. Und dann macht er einen Vergleich und fragt eben, wie dankbar ist jemand, der wenig Schuld vergeben hat und jemand, der viel Schuld vergeben hat. Das ist absolut logisch, dass Simon antwortet auch richtig, dem mehr vergeben wird, der ist natürlich dankbarer. Und er zeigt diese Dankbarkeit aus auch. Und Jesus macht dann hier einen Vergleich mit Simon und dieser jungen Frau. Ob sie jung ist, steht gar nicht da. Simon und der Frau. Und da ist dieser Vergleich ist auch interessant und da muss man vorsichtig sein, dass man Simon hier nicht in ein falsches Licht rückt. Jesus sagt nämlich, siehst du diese Frau? Und er stellt diese Frau als Vorbild hin. Er sagt, diese Frau hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und sie mit den Haaren abgetrocknet. Du hast mir nicht die Füße gewaschen, als ich reingekommen bin. Und hier müssen wir vorsichtig sein. Das war nicht üblich. Ich habe wirklich überall nachgeschaut. Es war nicht üblich, dass ein Gastgeber dem Gast die Füße wäscht. In der Regel, Sabbat sowieso, da durfte man sowieso wenig laufen, hat man wenig Staub. Aber wenn man Staub an den Füßen hatte, am Eingang des Hauses hat man sich die Füße selber gewaschen. Wenn man einen Sklaven hatte, was aber bei den Juden eher unüblich war, hat man vielleicht den Sklaven dazu abgesetzt, dem anderen die Füße zu waschen. Aber es war nicht üblich. Ich habe wirklich in vielen Kommentaren nachgelesen, es war nicht üblich. Das zeigt auch, warum ein paar vielleicht Jahre später oder Monate später, als Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht, dass die dann so überrascht sind. Es war nicht üblich. Das war nicht das normale Verhalten. Da sagt er auch, die Frau, die küsst meine Füße. Du hast mich nicht geküsst, als ich reingekommen bin. Und auch das war von Simon kein großes Fauxpas oder so. Wenn ein Fremder ins Haus kommt als Besuch, dann hat man den nicht gleich mit Küssen überschüttet. Das war nicht üblich. In der damaligen Zeit hat man die Familiären vielleicht, die Familie, da hat man Küsse getauscht. Aber mit Fremden, nein, das hat nicht dazu gehört. Und dann sagt er auch, ja, du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, aber sie hat meine Füße mit Öl gesalbt. Und auch das habe ich nirgendwo was gefunden, dass man, wenn man bei einem Juden zu Besuch kommt, dass man sofort Öl aufs Kopf geschüttet kriegt. Das war nicht üblich. Man hat sich so ein Öl als so eine Art Deo sehr wohl benutzt ab und zu, aber das hat man natürlich selber gemacht. Man hat nicht gesagt, so jetzt reib mich mal ein, ich stink ein bisschen, hat man nicht gesagt. Simon hat sich absolut normal und geradlinig verhalten. Aber was Jesus hier sagt, genau das, Simon, dein Leben ist normal und richtig, aber das ist zu wenig. Diese Frau hat mehr als das Übliche gemacht, viel mehr als das Übliche. Und das ist das Besondere dran. Nicht, dass der Simon irgendwas vernachlässigt hätte, sondern er hat sich halt ganz normal und üblich und richtig verhalten. Aber diese Frau, die hat mehr gemacht. Sie ist einen Schritt weiter gemacht. Warum? Weil sie überdankbar war. Und das ist das, was Jesus hier hervorhebt. Simon, nein, du bist kein schlechter Mensch. Auf keinen Fall will Jesus das sagen. Das ist auch nicht der Stil von Jesus, wenn er zu Gast irgendwo den Gastgeber zu beleidigen. Er sagt, du hast dich normal verhalten, aber sie hat noch viel mehr gemacht, weil sie noch dankbarer ist. Was bedeutet das für uns, diese Geschichte? Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, was heißt das jetzt für mich? Ich habe den Eindruck, dass wir, obwohl wir als Christen sehr wohl wissen, dass wir von der Gnade Jesu abhängig sind, dass wir am Ende vielleicht unbewusst doch so eine kleine Trennung machen. Wir sind doch anders als die da. Wir verhalten uns doch anders, wenigstens versuchen wir uns anders zu verhalten. Und das erkennt Jesus ja auch an. Es ist ja gut, dass wir versuchen, ein Leben zu führen, das nach Gottes Willen geht. Das ist in Ordnung und das ist gut und Jesus findet das super. Aber es reicht eben nicht. Es ist egal, wie gut wir uns verhalten, egal wie viel wir tun in der Gemeinde oder in unserem Leben als Christen, es wird nie reichen, um unsere Schuld zu bezahlen. Dafür brauchen wir Jesus Christus. Jesus muss uns vergeben. Ob wir viele Schuld auf uns geladen haben oder wenig. Wir brauchen Jesus. Und das ist das Besondere an dieser Geschichte und das, was ich euch mitgeben will. Und dass wir uns darüber Gedanken machen. Wo stehe ich in meinem Leben? Beziehungsweise wie dankbar bin ich für das, was Jesus für mich getan hat? Bin ich nur noch normal dankbar oder noch mehr? Das ist die Frage. Und das ist, was ich euch mitgeben möchte. Dass wir darüber nachdenken, wie stehe ich in meinem Leben? Wie dankbar bin ich? Wie gehe ich mit meiner Schuld um, ob groß oder klein? Ich möchte zum Abschluss ein Gebet sprechen. Jesus, ich möchte dir danken, dass du ein liebevoller Vater bist. Ich möchte dir danken, dass du uns so lieb hast, dass du auf die Welt gekommen bist, dass du durch Geschichten, Gleichnisse und letztendlich durch deinen Tod am Kreuz uns retten wolltest und es ermöglicht hast. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass wir hier sein dürfen, diesen Gottesdienst miteinander feiern dürfen. Und ich danke dir, dass du uns diese Möglichkeit der Vergebung gibst. Und wir bitten dich, wenn wir in unserem Alltag vielleicht zu selbstsicher werden manchmal oder andere Menschen richten wollen, weil sie vielleicht nicht so viel tun wie wir, dass wir in diese Falle fallen, in die auch Simon gefallen ist und sich als so viel besser eingeschätzt hat als diese Sünderfrau. Und doch brauchen wir alle dich. Ohne dich sind wir alle letztendlich verloren und wir bitten dich, vergib uns unsere Schuld. Amen.